Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Euro-Länder drücken beim dauerhaften Rettungsfonds für klamme Mitgliedsländer aufs Tempo. Der Hilfsfonds ESM soll schon im Sommer in Kraft treten und mit insgesamt 500 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das beschlossen die zuständigen Finanzminister in Brüssel. Sie einigten sich auch auf Grundlinien des neuen Vertrags für mehr Haushaltsdisziplin. Vor allem Deutschland will nationale Schuldenbremsen vertraglich festschreiben. Im Streit mit der EU ist Ungarns rechtskonservativer Ministerpräsident Orbán heute zu einem Krisenbesuch nach Brüssel gereist. Die EU-Kommission hatte vor einer Woche mehrere Verfahren gegen Budapest eröffnet, weil sie nach einer Verfassungsreform die Unabhängigkeit von Notenbank und Justiz bedroht sieht. Orbán, dessen Land wegen großer wirtschaftlicher Probleme auf EU-Hilfen angewiesen ist, beteuerte, er sei zu Gesetzesänderungen bereit.
Es war kein guter Tag für Viktor Orbán. Europas Spitzenleute wie etwa Ratspräsident Van Rompuy beschränkten Filmaufnahmen mit dem Ungarn auf ein Minimum. Und sein Versuch, die Kritik an seiner Regierung durch Reden auszuräumen, fand wenig Widerhall. Im Gegenteil, Europas Finanzminister setzten gegen das hochverschuldete Land heute ein Defizitverfahren in Gang, das für Ungarn noch teuer werden kann. Der Rat hat festgestellt, dass Ungarn nicht getan hat, was nötig ist. Bei der EU-Kommission, die gegen Ungarn Verfahren wegen mehrerer Verstöße gegen den EU-Vertrag eingeleitet hat, erhielt Orbán den kühlen Hinweis, dass es wenig zu verhandeln gäbe. Ein politisches Treffen zwischen dem Kommissionspräsidenten und einem Regierungschef kann nicht das korrekte Vorgehen in einem Vertragsverletzungsverfahren ersetzen. Und mit dem Parlamentspräsidenten gab es einen regelrechten Schlagabtausch. Einige Elemente der ungarischen Verfassung sind in meinen Augen mit den europäischen Grundregeln unvereinbar. Nach Ansicht Orbáns führt solche Kritik zu einem Stimmungswandel in seinem Land. Die Mehrheit war bisher für Europa, aber das ändert sich gerade. Ich mag das nicht und versuche, meine Wähler auf dem proeuropäischen Weg zu halten. Aber das ist jetzt ein schwerer Job. In Brüssel aber glauben viele, dass in Ungarn immer mehr Bürger auf Europa setzen, um Meinungsvielfalt und Demokratie in ihrem Land zu sichern. Die lange zögerliche Kommission erhöht jetzt den Druck. Sie spricht von breiten politischen Sorgen um das Land und kritisierte heute erneut, dass dem wichtigsten unabhängigen Radiosender in Ungarn immer mehr Frequenzen entzogen werden.
Während die Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle andauern, setzt die Bundesregierung ein politisches Signal gegen Rechtsextremismus. Die zuständigen Bundesminister Friedrich und Schröder hatten heute zu einem runden Tisch nach Berlin eingeladen. Gewerkschafter, Vertreter von Kirchen und Initiativen berieten über ihre Erfahrungen und über Strategien im Umgang mit Rechtsextremismus.
Knapp 3 Stunden nehmen sich die beiden Minister Zeit für das Gespräch mit denen, die schon lange aktiv sind im Kampf gegen Rechtsextremismus. 20 Projekte und Institutionen an einem Tisch, ein besonderes Signal soll das sein.
Es darf kein Raum sein in diesem Land, in dieser Gesellschaft für Rechtsextremismus. Es darf nicht sein, dass Menschen Angst haben vor Gewalttätigkeit von Extremisten.
Ein Fazit aus dem Gespräch: Es gibt genügend Kompetenz bei den Projekten, aber wohl zu wenig gegenseitigen Austausch.
Dass also Projekte, die einmal sehr erfolgreich gearbeitet haben, dass dieses Wissen nicht auf andere Projekte übertragen wird, deswegen teilweise das Rad immer neu erfunden wird, wo doch eigentlich das wertvolle Wissen schon da ist.
Ein neues bundesweites Informations- und Kompetenzzentrum soll die Aktivitäten der Projekte deshalb künftig koordinieren. 2 Millionen Euro stellt die Ministerin dafür bereit. Ein Vorhaben, das unterschiedlich ankommt bei den Betroffenen.
Ich finde, erstens sollte das eine zivilgesellschaftliche Institution machen und nicht das Ministerium. Und zweitens finde ich es falsch, 2 Millionen Euro dafür aufzuwenden, um so etwas zu machen, was dann bei der Förderung der Projekte gegen Rechtsextremismus, die wirklich sehr, sehr dünn ist, fehlen wird.
Also wir brauchen eine stärkere Vernetzung zwischen den verschiedenen Organisationen, Bund, Ländern und Zivilgesellschaft. Ich meine, dass hier einiges davon abgebildet ist und von daher ist es notwendig.
Streitthema bleibt die Extremismusklausel. Die Initiativen gegen Rechts wollen Fördergelder auch ohne schriftliches Bekenntnis zur Verfassung. In dieser Frage aber sind beide Minister nicht gesprächsbereit.
Weitere Hintergrundinformationen sowie ein Dossier zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Bei der Bundeswehr herrscht wegen der tiefgreifenden Reformen schlechte Stimmung. Zu diesem Ergebnis kommt der Wehrbeauftragte des Bundestages Königshaus in seinem aktuellen Bericht. Darin fließen Beschwerden der Soldaten ein, die sich ohne Einhaltung des Dienstweges direkt an Königshaus wenden können. Demnach ist in fast allen Dienstgraden eine tiefgreifende Verunsicherung zu spüren. Nach dem Aussetzen der Wehrpflicht sollen viele Bundeswehrstandorte geschlossen werden.
Familie und Dienst unter einen Hut zu bringen, ein Balanceakt auch für Soldaten. Viele Familien leben hunderte Kilometer voneinander getrennt. Die Soldaten müssen gar pendeln und es werden mehr. Die Folge: Scheidungsraten bis zu 80% in manchen Einheiten. Der Wehrbeauftragte hat sich bei vielen Truppenbesuchen die Sorgen der Soldaten angehört. Das Ergebnis?
Nahezu alle Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten waren geprägt von Unsicherheit über die eigene Zukunft und von Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen des Dienstes.
Der Grund? Viele Standorte werden geschlossen, wie hier der Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein. Und die Soldaten und ihre Familien wissen oft nicht, wie es weitergeht. Eine Folge der Bundeswehrreform, zu der auch die Aussetzung der Wehrpflicht gehört.
Die Streitkräfte sind ja künftig auf die Gewinnung von Freiwilligen angewiesen. Und dafür muss der Dienst attraktiv sein, und zwar so attraktiv, dass er auch konkurrenzfähige Rahmenbedingungen findet im Vergleich zur zivilen Wirtschaft. Das ist bisher in weiten Bereichen noch nicht der Fall.
Die Schwierigkeit? Die Bundeswehr muss sich immer stärker um immer weniger junge Menschen bemühen.
Aufgrund der demografischen Lage werden alle, ob Wirtschaft oder öffentlicher Dienst und alle Bereiche, auch die Bundeswehr, auf den Markt gehen müssen und gucken müssen, wie ihre Angebote so attraktiv sind, dass man sagt, jawohl, ich interessiere mich dafür.
Die Neuausrichtung der Bundeswehr, Helmut Königshaus, sieht sie als eine große Veränderung, aber auch Chance.
Das gestern verabschiedete französische Genozidgesetz sorgt in der Türkei für Empörung. Danach ist es künftig strafbar, Völkermord zu leugnen. Nach Auffassung Frankreichs zählt dazu auch die Tötung hunderttausender Armenier im Osmanischen Reich. Der türkische Ministerpräsident Erdogan sprach im Parlament in Ankara von Rassismus und Türkenfeindlichkeit. Er warnte den französischen Präsidenten Sarkozy davor, das Gesetz durch seine Unterschrift zu bestätigen und drohte mit Sanktionen.
Zehntausendfach wird es seit heute im Internet der Türkei gespielt. Ein Spiel, hinter dem sich Ernst verbirgt. Hau dem Sarkozy eine runter, heißt es. Der französische Präsident, auch für die meisten türkischen Medien, ist er heute eine Unperson. Man unterstellt ihm, hinter dem Völkermordgesetz stecke in Wahrheit der Versuch, sich Wählerstimmen von armenischstämmigen Franzosen zu sichern. Diese Abstimmung war eine Abstimmung auf Bestellung. Ich möchte betonen, dass wir diesen Gesetzesvorschlag, der im französischen Senat verabschiedet wurde, für nichtig erklären. Damit nicht genug. Die Türkei will Sanktionen gegen Frankreich verhängen, unter weitgehendem Beifall der Presse, die heute von Schande über Frankreich, Teufel Sarkozy oder gar von einer Schlachtung der Demokratie spricht. Doch dem heutigen Aufruf in Istanbul gegen den französischen Entscheid zu demonstrieren, sind nur wenige gefolgt. Denn ungeachtet der offiziellen Leugnung eines Völkermordes an den Armeniern, wächst in der türkischen Gesellschaft die Bereitschaft, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Sichtbarer Ausdruck dafür: Erst vor einer Woche kamen in Istanbul Zehntausende zusammen, um an die Ermordung des armenischen Schriftstellers Randink zu erinnern. Gleichwohl, ein stolzes Land fühlt sich verletzt und da wird Sarko in den nächsten Tagen viel einstecken müssen, zumindest im türkischen Internet.
In Ägypten soll der seit mehr als 3 Jahrzehnten geltende Ausnahmezustand teilweise aufgehoben werden. Wie der Sprecher des obersten Militärrats Tantawi in einer Fernsehansprache mitteilte, sollen von morgen an die Notstandsgesetze weitgehend ausgesetzt werden. Bisher nicht näher benannte Gewaltverbrechen dürfen aber weiterhin auf dieser Grundlage geahndet werden. Das Ende des Ausnahmezustands tritt genau 1 Jahr nach Beginn der Proteste gegen den ehemaligen Präsidenten Mubarak in Kraft.
Am Wrack der Costa Concordia haben Arbeiter einer niederländischen Bergungsfirma mit den Vorbereitungen zum Abpumpen des Schweröls begonnen. In jeden Tank sollen 2 Löcher gebohrt werden, eins zum Abpumpen, durch die 2. Öffnung soll Wasser gedrückt werden, um Gewicht und Druck auszugleichen. Der zähflüssige Treibstoff muss erst erhitzt werden, bevor er abgesaugt werden kann. Am Mittag haben Taucher das 16. Todesopfer aus dem Kreuzfahrtschiff geborgen. Die ältere Frau hatte eine Rettungsweste getragen.
In Berlin und Potsdam ist heute an den 300. Geburtstag von Friedrich II. Erinnert worden. Bei einem Festakt warnte Bundespräsident Wulff davor, den Preußenkönig zu einem Mythos zu stilisieren. Er sei bereit gewesen, tausende Soldatenleben zu opfern. Friedrich galt als aufgeklärter Monarch, der die Religions- und Pressefreiheit vorantrieb, aber auch vor judenfeindlichen Äußerungen oder blutigen Kriegen nicht zurückschreckte.
Preußenkult am Grab Friedrich des Großen. So viele Fans wie heute hatte Friedrich II. Wohl lange nicht mehr. Seit Jahrzehnten streiten Politiker und Historiker, ob der Große wirklich ein Großer war. Bundespräsident Christian Wulff erinnerte heute an die Verdienste des Preußenkönigs, ohne an Kritik zu sparen.
Blutzoll für Friedrichs Großmachtstreben und sein Toleranzversprechen waren letztlich zwei Seiten einer Medaille. Er konnte in einem Moment eiserner Feldherr und im nächsten sanfter Flötenspieler sein.
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ein toleranter König, ein Künstler und Dichter, der Religionsfreiheit predigte und Einwanderer willkommen hieß. Und der zigtausende in den Tod schickte, damit sein Königreich zur Großmacht werde. Das ist Friedrichs geteilte Bilanz. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er, sich vom Krieg erholend, den schönen Künsten widmend, ohne Sorgen auf Schloss Sanssouci. 1991, mehr als 200 Jahre nach seinem Tod, wurden seine Gebeine hierhin umgebettet. Helmut Kohl kam als Privatmann, um den umstrittenen König nicht als Kanzler zu ehren. Über 20 Jahre später gibt es weniger Berührungsängste. Man feiert einen Großen der deutschen Geschichte, ohne dessen große Fehler zu verschweigen.
Wim Wenders kann sich Hoffnungen auf einen Oscar machen. Der Regisseur geht mit seiner 3D-Produktion Pina in der Kategorie Bester Dokumentarfilm ins Rennen um die begehrten Trophäen. Der Film ist eine Hommage an die legendäre Choreografin und Gründerin des Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch. Chancen hat außerdem der Nachwuchsregisseur Max Zähle. Ihm gelang mit seinem Kurzspielfilm Rajou die Nominierung in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm. Am 26. Februar werden die Oscars in Los Angeles verliehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. Januar.
Das Tief bei Island sorgt dafür, dass morgen milde, wolkenreiche Luft in den Westen Deutschlands strömt. Das Hoch über Russland bringt im Osten kalte Luft. An den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen schneit es heute Nacht noch hier und da, auch ganz im Westen und im Südwesten örtlich ein paar Tropfen oder Flocken. Am Tag ist es ganz im Westen bedeckt, stellenweise kann es etwas regnen, ansonsten ist es neben dichten Wolken und zähem Nebel freundlich und meist trocken. Der Wind wird schwach, im Westen und Nordwesten auch mäßig, an der Nordsee starke Böen. Heute Nacht 2 Grad im Nordwesten und minus 14 Grad an den Alpen. Am Tag minus 2 Grad im Erzgebirge und 6 Grad am Niederrhein. Die Aussichten. Am Donnerstag regnet es im Westen und Nordwesten stellenweise etwas, sonst ist es abseits einiger zähen Nebelfelder sonnig. Am Freitag regnet es leicht, im Bergland und im Osten schneit es. Am Samstag viele Wolken, etwas Sonne und stellenweise Schnee, im Flachland Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Gegenwehr, wie ein Informationszentrum den Rechtsextremismus bekämpfen soll und Niedergang, wie die deutsche Solarindustrie zur Beute Chinas wird.